Wie schon im letzten Jahr und auch schon öfters rufen wir am 7. Januar, am Tag des Todes von Uri Celle, zusammen mit dem Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt zu einer Mahnwache auf vor der Polizeiwache in Dessau, also dem Todesort von Uri Celle, was schlicht und einfach damit zu tun hat, dass auch 14 Jahre nach dem Tod von ihm ordentliche und unabhängige Ermittlungen und eine juristische Aufklärung des Falles einfach immer noch ausstehen. Und im letzten Jahr, als wir uns versammelt hatten, dort hatten wir noch Hoffnung gesetzt in die Überprüfung in der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt in Naumburg, die ja nun vor einigen Wochen ihren Prüfbericht vorgelegt hat. Relativ sang- und klanglos ist das untergegangen, dann auch in den Medien wurde nicht groß wahrgenommen. Da geht es ja darum, dass die Ermittlungen eingestellt bleiben, was ja die Staatsanwaltschaft Halle entschieden hatte, gegen die Meinung der eigentlich ermittelnden Staatsanwaltschaft Dessau, die ja einen Anfangsverdacht dort gesehen hatte, gegen Polizeibeamte. Da war dann das Verfahren entzogen worden, nach Halle gegeben worden, die haben es eingestellt und nun kommt halt dieser Prüfbericht. Und der Prüfbericht ist eben jetzt nicht wirklich ein Prüfbericht, liest sich eher wie eine Verteidigungsschrift. Also es wird versucht, nach allen Möglichkeiten zu suchen, die irgendwie die sogenannte Selbstentzündungsthese stärken. Und man hat das Gefühl, das war auch so der Auftrag, sucht mal alles raus, was irgendwie die Argumente entkräften kann und die Indizien, die darauf hinweisen, dass es hier vielleicht zu einer Straftat gekommen ist. Und dementsprechend müssen wir auch wieder heute vor Ort stehen, vor der Polizeiwache und mahnen, dass es nicht sein kann in einem Rechtsstaat, dass ein Mensch in einer Polizeiwache stirbt, danach so viele Fehler und Ungereimtheiten entstehen in Ermittlungen, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann, danach ein Richter feststellen muss in einem Gerichtsverfahren, dass die beteiligten Polizisten und Polizistinnen die Aussagen alle gelogen haben und er deswegen das Verfahren einstellen muss und dass dann so ein Prüfbericht herauskommt, der juristischen Standards einfach nicht entspricht. Und ja, das kann alles nicht sein. Man hat eigentlich keine Worte dafür. Und auch wenn man keine Worte hat, müssen wir versuchen, Worte zu finden. Und deswegen stehen wir heute dann um 11 Uhr vor der Polizeiwache wieder in Dessau.
Man bekommt das Gefühl, dass da durchaus eine Straftat vertuscht werden soll. Welchen Eindruck würdest du dem vielleicht noch hinzusetzen können?
Das ist ja sehr, sehr auffällig hier, dieser Fall. Der ist halt voller blinder Flecken, könnte man vielleicht sagen. Ein Haufen blinde Flecken haben wir hier auf ganz verschiedenen Ebenen. Die haben teilweise was damit zu tun, wie ermittelt wurde, wo was vertuscht wurde oder so. Sicherlich, wenn ein Richter davon spricht, dass Polizistinnen und Polizisten in einem Gerichtsverfahren, was die Sache aufklären soll, sich absprechen und kollektiv lügen, dann ist sicherlich das vielleicht ein angemessenes Wort dafür. Wir haben also zum einen sozusagen diesen ganz offensichtlichen blinden Fleck. Was ist da eigentlich geschehen an diesem 7. Januar? Warum kam es danach eben zu all diesen fragwürdigen Geschichten, dass Beweismittel verschwunden sind, Polizistinnen und Polizisten unter Druck gesetzt worden sind von Kolleginnen und Kollegen, Dinge verspätet in Asservaten aufgetaucht sind. Alles, was eigentlich bekannt ist, was im letzten Jahr aufgearbeitet worden ist, auch nochmal in Medien, auch in diesem Monitorbericht, was in den Gutachten, in Brandgutachten steht, die im letzten Jahr dann nochmal öffentlich auch bekannt wurden und verhandelt worden sind. All das, was also den Staatsanwalt in Dessau-Roßlau am Ende dazu gebracht hat, zu sagen, ich gehe hier von einer Straftat aus und ich würde ja auch jetzt wegen einer Straftat ermitteln. Das ist sozusagen der eine blinde Fleck und der ist letztlich mit dem Prüfbericht jetzt der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg eigentlich noch größer geworden. Also was man erwartet hätte von einem Prüfbericht, der, und in der Einleitung, ich zitiere das mal, eine unvoreingenommene Prüfung, Zitat Ende, gewährleisten will, ist nicht erfüllt worden von diesem Prüfbericht und der ist wirklich an und für sich selbst nochmal ein Skandal innerhalb dieses großen Skandals, der Fall Uri Celle insgesamt ist. Aber dann haben wir natürlich noch andere blinde Flecken und das sind welche, auf die wir heute auch eingehen wollen, vor der Polizeiwoche nochmal drüber sprechen wollen, weil das sind blinde Flecken, die wir sozusagen leichter auch eigentlich bearbeiten können, wo wir selber uns sozusagen bemühen können, die ein bisschen aufzuklären. Und das sind die Fragen, wer ist eigentlich Uri Celle außer ein Name oder ein Postermotiv oder so? Das ist ja eigentlich ein Mensch und der hat ein Leben und ist sozusagen hat eine Subjektivität, die sozusagen auch untergegangen ist. Einmal, weil er getötet wurde und dann einfach tot war. Und zum anderen aber auch, weil eigentlich dieser Mensch in der öffentlichen Verhandlung dieses Falles auch eigentlich nie eine Rolle spielt. Da hat man dann vom afrikanischen, der afrikanische Asylbewerber oder auch wenn man auf der Straße dann sich umhört, und dann ist doch dieser besoffene Dealer und diese so ein Afrikaner und so. Also das sind ja alles so Kollektivkategorien, auch so Stereotype, die da aufgerufen werden, rassistische Stereotype. Und deswegen ist es uns auch wichtig anzusprechen, dass es ja auch andere blinde Flecken gibt. Und dass einmal die Fluchtgeschichte, die Fluchtgründe von jemandem wie Uri Jalloh, warum ist denn der überhaupt da gewesen in Dessau? Warum hat er da gelebt? Und warum war der auch, und das ist das Zynische an dem Fall, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Also wäre er zu diesem Zeitpunkt nicht an diesem Ort gewesen, wäre er von der Polizei dann nicht mitgenommen worden. Und dann wäre in dieser Nacht das dort wahrscheinlich nicht passiert. Da wäre vielleicht was andermal was passiert, weil es ja auch andere ungeklärte Todesfälle gibt im Zusammenhang mit der Polizeiwache Dessau-Roßlau. Aber er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das heißt, warum war er denn da? Warum war er zum Beispiel besoffen? Warum hatte er diese Alkoholprobleme? Das hat was mit seinem Duldungsstatus zu tun. Warum war er nur geduldet? Was bedeutet das Duldungsregime für Asylsuchende in Deutschland? Was war das für eine Zeit? Ende der 90er, Anfang 2000er, wo er dann auch kam nach Dessau. Was war das für eine Zeit? Was hat er da erlebt? Die täglichen rassistischen Beschimpfungen, Übergriffe, die gerade Afrikaner in den Jahren in Dessau erlebt haben, tägliche Polizeischikanen, die Asylbewerber, auch insbesondere Afrikaner in dieser Zeit in Dessau erlebt haben. Das war sozusagen auch etwas, was nicht selten verhandelt wird und was auch einen blinden Fleck letztlich darstellt. Und der dritte blinde Fleck ist dann eben, warum ist er überhaupt gekommen und was hat eigentlich europäisches Handeln, was hat unsere eigene Geschichte damit zu tun, wie der Zustand ist in den Ländern, wo Uri Jalloh eigentlich herkam, das heißt Sierra Leone, Guinea, jeder zweite Mensch lebt dort an oder unter der Armutsgrenze. Wir haben dort bürgerkriegsartige Situationen gehabt, sehr lange, ganz massive Gewalt, Tötungen, Kriegshandlungen, wo über 100.000 Menschen gestorben sind, Massaker kurz bevor er geflohen ist, was manch vielleicht noch was sagt, Freetown-Massaker, wo 7.000 Menschen ermordet worden sind. Und wir haben eine Situation, wo wir Länder haben, die sind erst in 50er, 60er Jahren aus der Kolonialherrschaft entlassen worden und danach sind dort alle möglichen Warlords und Milizen von USA, von europäischen Ländern gestützt worden, geht es um Rohstoffabbau, Diamantenabbau. Das hat also auch alles was mit uns zu tun. Und würde das nicht so sein, wäre jemand wie Uri Jalloh auch nicht in Dessau gewesen zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und das ist der dritte blinde Fleck. Und über all diese blinden Flecken muss man reden.
Und das wird versucht bei der Kundgebung, die heute in Dessau stattfindet, vom Multikulturellen Zentrum und dem Flüchtlingsrat. Es wird auch eine Kundgebung geben, zwei Stunden später noch von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Wir hatten das eben schon erwähnt, es gibt den Generalstaatsanwalt in Naumburg, der mittlerweile ja mitgeteilt hat, dass es kein Verfahren geben wird, dass es nicht wieder aufgenommen wird, da so Zitat ein Verdacht gegen Dritte unbegründet sei. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Rechtsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt, wo ein ehemaliger Generalstaatsanwalt, auch ein Rechtsanwalt im Landtag, quasi als Sonderberater eingesetzt werden oder auch noch sind. Was daraus kommt, ist aus meiner Sicht auch noch offen. Und gleichzeitig gab es immer mal eine Forderung, dass angesichts der Ermittlungspraxis in Sachsen-Anhalt es eigentlich notwendig wäre, die Ermittlung in Richtung Generalbundesanwaltschaft zu übertragen. Gibt es denn da überhaupt noch Hoffnung? Und oder hast du vielleicht auch Hoffnung mit Blick auf den Rechtsausschuss im Landtag?
Das sind ja ganz verschiedene Dinge, die du angesprochen hast. Das eine, was jetzt in jedem Fall stattfindet und was jetzt beginnt nach Abschluss der Prüfung durch die Generalstaatsanwaltschaft, ist ja sozusagen die Begutachtung dieser ganzen Geschichte durch die zwei von dir erwähnten Experten, die vom Landtag letztlich eingesetzt wurden. Und da ist einfach zu hoffen, dass wenn die ihren Bericht vorlegen und feststellen, dass es hier eben nicht alles so, wie es rechtsstaatlich vorgesehen ist, abgelaufen ist und dass es hier eben anders abgelaufen ist, als es rechtsstaatlich vorgesehen ist, dass dann auch die Justizministerin die dementsprechenden Schritte zieht. Und das würde meiner Meinung nach auch bedeuten, in Fragestellung dieser Entscheidung die Ermittlungen einzustellen durch den Generalstaatsanwalt. Die andere Geschichte ist sicherlich, was jetzt die Nebenklage und was die Anwälte der Familienangehörigen auch von Uri Jalloh jetzt machen werden. Ich denke, Generalbundesanwaltschaft und so weiter, die Sachen, die sind eigentlich denke ich, gelaufen. Aber was viele Leute sicherlich im Hinterkopf haben, auch im Moment, ist natürlich der Gang vor die Europäische Gerichtsbarkeit.
Das ist jedenfalls die Idee und die Hoffnung, das auch zu thematisieren. Heute eine Kundgebung vom Multikulturellen Zentrum und vom Flüchtlingsrat in Dessau, später auch der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Letzte Frage, warum findet das eigentlich nicht zusammen statt?
Das eine ist eine Kundgebung, die findet um 11 Uhr vor der Polizeiwache statt. Das ist eine Mahnwache sozusagen, da werden Blumen niedergelegt und das Ganze wird dann mit ein paar inhaltlichen Punkten von uns gerahmt. Das andere ist die traditionelle Demonstration der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, die vom Hauptbahnhof dann losgeht. Das sind einfach unterschiedliche Akteure, die das jeweils organisieren und auch unterschiedliche, wenn man so will, Protestformen. Das eine ist ja eine Geschichte, die sozusagen von der regionalen, lokalen Zivilgesellschaft organisiert wird. Das Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, Multikulturelles Zentrum als Migranten-Selbstorganisation, die sozusagen lokal stetige Erinnerungen versuchen. Und das andere ist die politische Mobilisierung auch der explizit politischen Initiative im Gedenken an Uri Jalloh. Ich denke, in der Sache und in dem Ziel, was man erreichen will, ist man sich da einig. Aber in der konkreten Aktionsform und in den Inhalten teilweise gibt es eben Differenzen. Und da kämpft sozusagen jeder an seinem Ort.